BR Heimat. Habe die Ehre.
Und grüß Gott am Nikolaustag, sagt Hermine Kaiser, der 6.12. Den kennt jedes kleine Kind und ich weiß nicht, ob bei Ihnen gestern Abend die Nikoläuse unterwegs waren. Es gibt ja eigentlich nur einen. Oder heute Abend auf jeden Fall Nikolaus und Schnee. Das gehört einfach zur Adventszeit. Wir haben letztens drüber geredet, unsere Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbach und ich, wer unsere Lieblingsheiligen sind. Als wir über den heiligen Michael gesprochen haben, war es der. Und heute ratschen wir über den nächsten Lieblingsheiligen. Das ist nämlich Nikolaus. Den mögen alle gern, weil er auch Geschenke bringt und sonst ein guter Mo auch noch war. Über den heiligen Nikolaus, warum er die Geschenke bringt, gern in Begleitung vom Krampus, darüber ratschen wir. Und warum in Bayern am Vorabend schon teilweise gefeiert wird, warum aber auch das Christkind noch Geschenke bringt und über die ganzen Heiligen, Maria Empfängnis zum Beispiel ist übermorgen und vieles andere mehr, ratschen wir jetzt die nächsten 2 Stunden. Und ein feines Rezept hat Dorothea Steinbacher auch dabei. Dorothea Steinbacher, schön, dass du genau am Nikolaus zu uns kommst und über Brauchtum im Monat Dezember mit mir zu ratschen.
Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen, Hermine.
Deine Kinder sind ja schon groß. Ist bei euch, wäre bei euch gestern Abend oder heute Abend, am 5. oder am 6. der heilige Mann gekommen?
Gestern auf jeden Fall. Also traditionell ist einfach, dass am Vorabend der Nikolaus kommt, weil der Vorabend des Feiertages traditionell schon der Beginn des heiligen oder Feiertages ist. Und zwar nicht nur in Bayern, sondern auch seit alten biblischen Zeiten gehört der Vorabend des Tages zu dem kommenden Tag dazu. Mit dem Sonnenuntergang beginnt also der nächste Tag quasi. Deswegen feiern wir am Heiligabend die Bescherung am 24. abends. Aber Christus ist ja am 25. eigentlich geboren, also in der Nacht. Aber nachdem der Vorabend des 25. eigentlich der Beginn schon des Feiertages ist, feiern wir am Heiligabend schon hinein sozusagen in die Christusgeburt und feiern wir am 5. Dezember schon hinein in den Nikolaustag. Und da kommt der Nikolaus natürlich am 5. Dezember abends. Aber er hat natürlich nicht so viel Zeit, dass er alle am 5. Dezember auf Nacht erledigen kann. Und deswegen kommt er am 6. auch noch.
Du, Kinder hören jetzt, glaube ich, nicht so zu.
Da muss man vorsichtig sein. In diesen Zeiten der Schulschließungen.
Aber was das Schöne ist und sehr bayerisch, man kann immer in was hineinfeiern. Da hat man mehr davon. Nein feiern und dann noch feiern. Und dann meistens noch mal rausfeiern. Also kann man gestern den Nikolaus mit dem Krampus kommen lassen, heute feiern und bei manchen kommt dann heute Abend der Nikolaus noch oder genau. Auch nochmal.
Oder auch nochmal. Nee, also normalerweise kommt er nur einmal, aber es treiben sich ja mehr Nikoläuse rum heutzutage. Und vielleicht trifft man dann heute Abend nochmal einen unterwegs.
Wobei bei den Schneeverhältnissen und bei den Wetterverhältnissen tut sich der Nikolaus wahrscheinlich auch schwer.
Ja, das kann gut sein. Hoffentlich ist er nicht motorisiert, sondern zu Fuß unterwegs.
Die Tradition, dass der Nikolaus die Geschenke bringt, darüber wollen wir uns auch gleich unterhalten. Wie war es denn bei euch früher, wenn der Nikolaus kommen ist? Ich glaube, zu unserer Zeit war das noch eher angsteinflößend. Nicht nur mal der Krampus, aber der Nikolaus hat immer alles gesehen und dann hat er seine lange Liste rausgeholt und wusste wundersamerweise, was in seinem goldenen Buch drin gestanden ist, dass man in der Schule geschwätzt hat, dass man auf dem Heimweg getrödelt hat, dass man sein Zimmer nicht aufgeräumt hat und die Zähne lange nicht geputzt.
Ja, bei uns kam der Nikolaus auch und natürlich am Vorabend, also am Vorabend des 6. Dezember. Und ich kann mich aber als Kind nicht erinnern, dass ich jetzt mords eingeschüchtert oder angstvoll gewesen wäre, weil uns natürlich auch von den Eltern nicht so Angst gemacht worden ist. Also viele Eltern missbrauchen diese Figur des Nikolaus, ja, um das ganze Jahr die Kinder zu drangsalieren und zu sagen, jetzt, wenn du nicht brav bist, dann sag ich es am Nikolaus. Und der wird dann kommen.
Und so. Der Krampus steckt den Sack. Und
genau. Und da hat man vor allem früher, sind die Kinder ganz arg eingeschüchtert worden durch diese das ganze Jahr über andauernden Drohungen. Mhm. Und dann sind da auch noch so Figuren gekommen, die sie wirklich schon so garstig verkleidet haben, dass sie den Kindern wirklich Angst eingeflößt haben. Und ich habe Aussagen von älteren Menschen gefunden, die erzählt haben, dass dann der Krampus oder sogar der Nikolaus selber mit einem Sack gekommen sind und tatsächlich auch von den Eltern das gut geheißen wurde, dass die Kinder zur Drohung mal kurz in den Sack gesteckt wurden und vor die Haustür geschleppt wurden. Und dass, also wenn dann eins von die Geschwister da in den Sack rein hat müssen und verschleppt worden ist, dass die anderen dann geschrien und gerät und sich versteckt haben und so. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass so eine Nikolaus-Auftritt womöglich noch mit Krampus oder Knecht Ruprecht oder so große Angst einflößt. Bei uns war das nicht so. Da kam ein Nikolaus, den ich nicht so ganz identifizieren habe können, der eine sehr weibliche Stimme gehabt hat. Ein paar Jahre später habe ich dann auch rausgekriegt, warum.
Nachbarin.
Das war nicht so eine Nachbarin, also eine weit entfernte. Und die kam als eigenartig verkleideter Nikolaus, aber irgendwie habe ich es nicht so ganz identifizieren können. Deswegen war das eher eine kuriose Situation für mich als Kind. Aber es war immerhin nett. Also ich bin gelobt worden und habe irgendein Flötenstück spielen müssen, was wir dann vorher geübt haben. Das ist auch so gegangen. Und der Nikolaus war da ganz tolerant, was also die Flötenkünste betroffen hat.
Ja, die Nikoläuse sind da unerschrocken, was die sich alles auf der Blockflöte, bei uns hat schon Blödflocke geheißen, anhören mussten. Da bist du dann auch froh, wenn der Abend rum ist.
Ja, also es gab auch eher lustige Erlebnisse dann. Also der Nikolaus einmal, da waren meine Kinder klein und dann kam der Opa, also mein Vater als Nikolaus, und der war ein professioneller Nikolaus. Der war nämlich auch im Kindergarten unterwegs, konnte mit Kindern eigentlich gut umgehen, war um keine Antwort verlegen und so. Und zufällig haben wir an diesem Abend, wo der Nikolaus gekommen ist, haben wir Besuch von Nachbarskindern gehabt, die mein Vater nicht gekannt hat, also der Nikolaus nicht gekannt hat. Und dann sitzen die alle da und der Nikolaus kommt und so. Und dann hat einer von den Besuchskindern gesagt, Herr Nikolaus, kennst du meinen Papa? Und der Nikolaus, ja natürlich kenne ich deinen Vater, den kenne ich gut. Warst du da auch schon, wo der wohnt? Ja natürlich war ich da auch schon, wo der wohnt. Weißt du, wo der wohnt? Und dann ist der Nikolaus ins Stolpern gekommen. Und das war dann eher kurios, weil das Kind dann irritiert war, dass der Nikolaus nicht einmal weiß, wo der Papa wohnt.
Wo der Nikolaus doch allwissend ist. Er weiß, wo die Leute wohnen, wann er kommen kann und wann er Wasser aus seinem goldenen Buch rausfischt.
Also da können sicher viele Leute hoffentlich lustige Geschichten erzählen. Ich finde es schlimm, wenn man das dann so missbraucht und den Kindern Angst einjagt. Aber uns hat der Nikolaus früher tatsächlich nur wirklich, nur in Anführungszeichen, Äpfelnuss und Mandelkern sozusagen gebracht und ein paar selber gebackene Gürtel, also die berühmten Honigbusserl meiner Mama, die es in großen Mengen schon im Advent gegeben hat, die man auch schon essen hat dürfen, also nicht die ganz wertvollen Gürtel, die es dann erst zu Weihnachten gegeben hat. Und ein bisschen Schokolade und so. Aber ich kann mich nicht einmal erinnern, dass wir ein Buch oder sowas gekriegt haben. Also es waren wirklich nur nette Sachen zum Essen. Und der Besuch des Nikolaus und dann war es wieder vorbei. Puh, tief durchschnaufen und dann war es wieder vorbei für ein Jahr.
Wir haben eine Mundharmonika mal gekriegt, erinnere mich gerade. Aber das war dann keine schöne Adventszeit mehr danach. Hat sich genauso furchtbar angehört wie die Flöte.
Ja, der Nikolaus wollte halt das Musikmachen fördern.
Wahrscheinlich.
Genau. Nee, also da habe ich eigentlich keine schlechten Erinnerungen dran.
Und den Stab durfte ich mal halten. Das war das Beeindruckendste. Den Nikolausstab darf doch immer irgendein Kind halten, den Bischofsstab.
Das stimmt, weil er mit zwei Händen ja sein goldenes Buch aufklappen muss. Und dann muss er den Stab irgendwie loswerden. Und das ist natürlich würdevoller, den einem Kind in die Hand zu drücken, als den an die Wand zu lehnen. Das stimmt.
Also Nikolaus Erinnerungen hat fast jeder. Warum ist eigentlich der Nikolaus der kommt, in Familien kommt und auch Geschenke bringt?
Ja, das hat mit einem früheren Abfragebrauch eigentlich zu tun. Also mit einer Kontrolle durch die Kirche, ob die Menschen sich adäquat auf die Weihnachtszeit vorbereitet haben und bibelfest sind und den Katechismus gelernt haben. Und deswegen kamen zur Halbzeit der ganz frühen, der damaligen Fastenzeit, kamen die Geistlichen in die Häuser oder ihre Ausgesandten in die Häuser und haben den Katechismus abgefragt. Weil das war genau in der Mitte der früheren langen Fastenzeit zwischen dem Martinstag am 11. November und Epiphanie am 6. Januar. Und genau dazwischen war der Nikolaustag. Und so zur Halbzeit in der Vorbereitung auf Epiphanie, auf die Erscheinung des Herrn, die ja damals ganz früher viel wichtiger war, als der 25. Dezember, wurden dann die Geistlichen in die Häuser geschickt oder kamen in die Häuser, um sowohl die Erwachsenen als auch vor allem die Kinder abzufragen ob sie ihren Katechismus ordentlich gelernt haben. Und dann gab es natürlich eben Rügen, wenn das nicht ordentlich erfolgt ist. Und es gab Belobigungen und vielleicht sogar
eine
kleine Belohnung in Form von was auch immer.
Äpfelnüsse, Mandelkern.
Ja, ob die Geistlichen da
Mandeln hat.
Auf jeden Fall war das gut, wenn sie ordentlich gelernt haben und bibelfest waren und den Katechismus gelernt haben und sich vorbereitet haben auf die Ankunft des Herrn. Und sie wurden gerügt, wenn das also nicht erfolgt ist, genau zur Halbzeit der damaligen langen Fastenzeit. Und so kam das fiel das auf den Nikolaustag. Und außerdem passt es ja auch gut zu dem Nikolaus als Figur, diese Wohltätigkeit und diese Mildtätigkeit und diese Barmherzigkeit. Und so hat sich das auf den Nikolaustag festgelegt. Also eigentlich begründet durch diesen Einkehrbrauch und diesen Abfragebrauch der Geistlichkeit. Und dann hat man das auf den Nikolaustag gelegt. Und auch als das Weihnachtsfest, die Feier der Christusgeburt auf den 25. Dezember verlegt wurde und nicht mehr am Epiphanietag am 6. Januar stattgefunden hat, hat man das auf dem Nikolaustag belassen, eben weil diese Figur des Nikolaus so eine Identifikationsfigur geworden ist. Mhm. Weil mit der hat man auch diese Mildtätigkeit, wie gesagt, und dieses sich um die Menschen kümmern, verbinden können. Und das war einfach eine positive Figur. Und so hat sich das bis heute auf dem Nikolaustag gehalten und auch dieser Schenkbrauch erhalten.
Was natürlich auch schön ist in der Adventszeit, dass schon so eine kleine Vorfeier ist, dass so was Besonderes ist wie der Nikolaustag. Gerade in der Adventszeit, dann kriegt man schon ein bisschen kleine Geschenke. Dann fängt schon ein bisschen an, so feierlich zu werden, wie es ist. Der Nikolausabend ist in den meisten Familien was ganz besonders Schönes gewesen oder immer noch.
Ja, das ist was Besonderes. Da kommen dann auch die Großeltern unter Umständen und kommen mehr Leute zusammen. Und es wird gemeinsam gegessen und gefeiert. Und es ist nicht so der alltägliche Verbund der Familie oder der Klein- oder Kernfamilie oder so. Das heißt, es ist heute was Besonderes, aber wie du sagst, es ist schon so eine kleine Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Früher war es ja genau andersrum. Da war der Nikolaustag der Schenktag und der wichtigste Tag. Und die Christusgeburt, die hat man zwar auch noch gefeiert, aber früher war der Nikolaustag viel wichtiger. Und eins noch zu dem Schenkbrauch auch, wenn dann, früher haben die Leute dann, also früher, das heißt, als ich jung war,
hat es immer geheißen. Also vor kurzem.
Also vor kurzem quasi, da hat es aber geheißen, wenn ich dann womöglich gesagt habe, Mai, und die hat aber, was weiß ich, was einen Malkasten geschenkt kriegt und ein Buch und ein Spiel oder so. Und bei uns gibt es nur Äpfelnuss und Mandelkern so ungefähr. Dann hat sie mir gesagt, na, und an Nikolaus, das nimmt sie überhand und da wird nicht so viel geschenkt wird dann an Weihnachten, haben die Alten immer gesagt. Dabei stimmt es überhaupt nicht, habe ich nämlich herausgefunden. Weil schon im 16. Jahrhundert, da war nämlich dieser Schenkbrauch an Nikolaus noch viel lebendiger und viel größer und viel wichtiger als das Christkind, hat damals noch gar nichts gebracht. Und da gibt es ein Zitat. Und zwar aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Und da heißt, der Nikolaus bringt Mitte 16. Jahrhundert, 1555 genau, bringt der Nikolaus, Zitat, Nüsse, Äpfel, Birnen, Hosen und Schuhe, Kränze, Gürtel, Bänder und Schleiertuch. Also früher war das eine richtige üppige Schenkung da so am Nikolaus. Und nicht nur ein paar Äpfeln. Also,
bist du betrogen worden?
Da bin ich quasi betrogen worden. Nein, das hat das Christkindl dann nachgeholt.
Gott sei Dank. Wir haben früher, wir sind ja ungefähr gleich alt, da gab es zu Nikolaus halt wirklich Orangen, Äpfel, Mandelkern, Nüsse in dem Sackerl, in dem Rupfensackerl und dann so eine Art so Lebkuchen, Pfefferkuchen, wo wie so ein Oblattenbild vom Nikolaus drauf war. Und der war meistens auch noch braun. Und das ist einfach diese Bischofsfigur und heutzutage muss man mühsam schauen, dass man irgendeinen gescheiten Nikolaus als Schokolade findet, weil das dann alles nur noch Weihnachtsmänner sind. Der heilige Nikolaus, einer unserer Lieblingsheiligen, Dorothea Steinbacher, der ist einfach so positiv belegt. Er ist ein gütiger Heiliger, ein Heiliger, der Geschenke bringt, ein Heiliger, der die Adventszeit noch schöner macht. Also beim heiligen Nikolaus denkt man nur an was Nettes.
Ja, inzwischen schon. Also wie gesagt, wenn er positiv gesetzt ist, genau. Das haben wir vorher schon besprochen, dass teilweise mit dem Nikolaus den Kindern auch Angst eingeflößt wurde. Aber das wollen wir heute nicht mehr machen. Insgesamt ist der heilige Nikolaus einer der bekanntesten und meist verehrten Heiligen. Und zwar nicht nur jetzt bei uns in Mitteleuropa, sondern auch in der Ostkirche und eigentlich im gesamten, auf der gesamten katholischen Welt, weil er aus dem Osten stammt. Also er ist im 3. Jahrhundert vermutlich in der heutigen Türkei geboren. Das heißt heute Demre, früher hieß es Myra. Und er wurde dann zum Bischof von Myra. Wahrscheinlich ist es so, er soll der Legende nach auch einen Onkel gehabt haben, gleichen Namens, der auch Bischof war, dessen Nachfolger er wurde. Also in dieser Biografie des heiligen Nikolaus vermischen sich vermutlich die Biografien von mehreren Männern zur damaligen Zeit. Es ist ja auch schon lang her. Der ist dann Anfang des 4. Jahrhunderts gestorben, der heilige Nikolaus. In der Zwischenzeit war er Bischof von Myra und soll sehr mildtätig und wohltätig gewesen sein und soll sich also auch um die Einwohner von Myra damals gekümmert haben. Und damit mit ihm verbunden sind sehr viele Legenden, die sich um sein Leben ranken, die teilweise auch erst nach seinem Tod entstanden sind und ihm später erst zugeschrieben worden sind. Die bekannteste Legende, die dann auch zu seinem Attribut geführt hat, also zu der Art, wie er in der bildenden Kunst dargestellt wird, das ist die Legende, dass er drei junge Mädchen davor bewahrt hat, dass sie in die Prostitution verkauft wurden. Und zwar waren das die drei minderjährigen Töchter eines Kaufmanns, der unverschuldet in Not geraten ist. Und der heilige Nikolaus hat erfahren, dass dieser Kaufmann dann keinen Ausweg aus der Misere mehr gesehen hat, als die Töchter in die Prostitution zu verkaufen. Und um sie davor zu bewahren, hat der Nikolaus des Nachts drei Goldklumpen in die Wohnung oder in das Haus dieses Kaufmanns und dieser drei Töchter geworfen. Und mit diesen Goldklumpen waren die dann gerettet und die Mädchen wurden also nicht verkauft. Und mit diesen drei Goldklumpen ist der heilige Nikolaus seit Anbeginn, seit er abgebildet wurde, dargestellt. Das sind dann irgendwann keine Klumpen mehr gewesen, sondern das sind runde Kugeln gewesen. Und diese drei goldenen Kugeln, die hat er in der Hand oder auf einem Teller, präsentiert er die vor sich. Und im Laufe der Zeit ist diese Legende nicht mehr so bekannt gewesen. Vielleicht dann sind die drei goldenen Kugeln zusammen mit dem sich entwickelnden Brauch, dieses Schenkbrauchs, dieses Einkehrens, haben sich die drei goldenen Kugeln in drei Äpfel verwandelt, weil den Leuten das natürlich viel näher gelegen ist. Also Goldkugeln haben die wenigsten Leute damals gesehen oder haben da eine Vorstellung davon gehabt, was das sein wird. Und mit drei Äpfeln haben die schon was anfangen können, die hat nämlich der Nikolaus gebracht. Und damit war das klar, also das Motiv des heiligen Nikolaus in der Kunst, das ist in der Kunst, die vielleicht von gebildeteren Menschen in Auftrag gegeben worden ist oder von der Kirche, die ja häufig eine Auftraggeberin für Gemälde und Tafelbilder und so weiter war. Die haben vielleicht nur gewusst, dass da goldene Kugeln draufkehren. Aber wenn er dann in so Landkirchen dargestellt worden ist, wo der Schreiner auch den Altar gemalt hat, weil es billiger war, dann hat er da drei Äpfel hier gemalt und die Leute waren glücklich. Und damit ist der Nikolaus natürlich sehr sympathisch gewesen, weil er der einzige Heilige war, der drei Äpfel in der Hand hat. Und damit war das
sehr
logisch.
Bodenständig.
Der war bodenständig, mit dem hat man sich identifizieren können.
Sag ich ja, Lieblingsheiliger schon wieder.
Und dann gab es aber noch eine zweite Legende, die ihn auch sehr sympathisch gemacht hat. Er hat nämlich, als in Myra, in seinem Bezirk, für den er zuständig war, eine große Hungersnot geherrscht hat, waren im Hafen, das liegt ja am Meer, war im Hafen ein Schiff gelegen, was für den Herrscher von Byzanz bestimmt war und was schwer beladen war mit Säcken voller Getreide. Und dann ist Nikolaus zu den Seeleuten gegangen und hat gesagt, sie sollen Getreide ausladen, er braucht es für die hungernden Menschen in seiner Stadt und die haben sich geweigert und haben gesagt, nee, das ist genau abgewogen und das muss aufs Gramm genau in Byzanz ankommen, das spätere Konstantinopel, genau ankommen, sonst kriegen wir Ärger. Dann hat der heilige Nikolaus gesagt, ich verspreche euch, dass wenn ihr mir jetzt von dem Getreide was abgebt, dass das sich von selber wieder auffüllt, bis ihr in Byzanz ankommt. Und die Seeleute haben ihm Gott sei Dank geglaubt und haben sehr viel Getreide abgeladen. Das hat dann angeblich gereicht, um nicht nur die Hungersnot zu beseitigen, sondern die ganze Bevölkerung auch für 2 Jahre mit Getreide zu versorgen. Und die Seeleute sind wahrscheinlich dann mit klopfendem Herzen nach Byzanz gesegelt. Und tatsächlich wurde dann nachgewogen und bis aufs letzte Gramm hat es gestimmt. Und das war natürlich ein Wunder, was man nur zu gern geglaubt hat, dass der heilige Nikolaus, also fast wie Christus, ja,
die der wundersame Vermehrung.
Wasser in Wein und Fische vermehrt hat und so weiter. Und der heilige Nikolaus kann Getreide vermehren. Und die Hungersnöte damals, die waren ja an der Tagesordnung. Und auch deshalb, diese Legende war auch noch sehr bekannt, ist der Nikolaus auch einer der beliebtesten Heiligen überhaupt gewesen. Der ist dann in Myra tatsächlich auch gestorben und begraben worden. Und sein Grab ist schon bald ein Wallfahrtsziel gewesen und besonders in der Ostkirche natürlich durch seine Biografie, besonders in der Ostkirche ist der Nikolaus sehr beliebt gewesen. Dann ist über Byzanz an die Türken gefallen und das haben die Italiener, wie später beim heiligen Markus, zum Vorwand genommen, haben gesagt, wir müssen die Gebeine des heiligen Nikolaus retten vor den Türken, so wie es damals die Gebeine des Markus schon geklaut haben. Und dann sind Kaufleute aus Bari, aus Süditalien, sind nach Myra gefahren, haben die Gebeine aus dem Grab geraubt in Myra und haben sie nach Bari verschifft. In Myra, Demre, kann man immer noch das leere Nikolausgrab besichtigen. Es ist immer noch ein Wallfahrtsziel. Und in Bari wurde dann eine große Nikolauskirche gebaut. Über die Gebeine von dem heiligen Nikolaus. Das hat natürlich mehrere Zwecke gehabt, also nicht nur um die Gebeine jetzt vor den Türken zu retten, das war der Vorwand, sondern wir befinden uns da ja im 5. 6. Jahrhundert dann schon. Das war die Zeit, in der sich das Christentum versucht hat, allmählich zu etablieren, in Süd- und Mitteleuropa auch. Und da brauchte eine Kirche, um geweiht zu werden und um ein lohnendes Ziel zu sein, brauchte möglichst authentische Überbleibsel eines Heiligen. Und da war natürlich der heilige Nikolaus. Dieser verehrte Nikolaus der Ostkirche kam denen gerade recht, jetzt mal ganz lapidar gesagt. Und so wurde dann die Nikolauskirche in Bari zu dem Wallfahrtsziel überhaupt. Dann, klein bisschen später zur Zeit der Kreuzzüge, sind die Kreuzritter über Bari nach Osten gefahren, über den Hafen von Bari, sind natürlich nochmal zum heiligen Nikolaus in die Kirche gegangen und haben um günstiges Wetter und eine gute Reise gebetet und sind dann, wenn sie zurückgekehrt sind, wieder beim heiligen Nikolaus in Bari vorbei, haben sich bedankt dafür, dass sie die Geschichte überlebt haben und haben auch den Nikolauskult dann nach Norden und nach Westen getragen. Mhm. Und so kam der Nikolauskult schon ziemlich früh, also im frühen Mittelalter quasi, zu uns. Und es gab viele Nikolauskirchen und der Nikolaus hat eine große Verehrung erfahren. Und deshalb ist auch dieser Nikolaustag, wo ich am Anfang gesagt habe, in der Mitte der damaligen langen Fastenzeit, die ist ja sehr früh dann auch verkürzt worden. Damals war die Fastenzeit vom Martinstag bis zur Epiphanie eben. Dann ist die Fastenzeit verkürzt worden bis zum Weihnachtsfest am 25. Dezember. Und dann ist die Fastenzeit nochmal auf 4 Wochen verkürzt worden, vom Katharinatag am 25.11. bis zum Christfest am 25.12. Das heißt, der Nikolaustag in der Mitte dieser langen Fastenzeit bis Epiphanie, das war sehr, sehr früh. Und deshalb ist der Nikolaus auch ein Heiliger, dessen Ruf sich so weit verbreitet hat, weil er einfach schon sehr, sehr früh verehrt worden ist und schon sehr früh diese Legenden erzählt worden sind.
Er war ja ein mildtätiger Mann, er war ein heiliger Mann, also damals noch nicht, aber er war auch ein Schutzpatron wahrscheinlich, wenn du schon gesagt hast, dass man auf Bari schon darum gebeten hat oder gebetet hat, dass die Reise gut weitergeht. War der für irgendwas speziell Schutzpatron oder ist das so ein Allgemeinheiliger?
Es ist erstens ein Allgemeinheiliger, aber er ist speziell
hilft für uns.
Er gilt für uns und hilft für uns und ist aber für sehr viele Berufe der Schutzpatron, vor allem auch für die Seeleute.
Habe ich mir das gedacht, wenn schon seine Gebeine nach Bari gebracht wurden und die Seeleute um Hilfe gebeten haben oder um Schutz.
Und weil er ja Bischof war in einer Hafenstadt oder in einem Bezirk mit einer sehr wichtigen, damals einer sehr wichtigen Hafenstadt. Und weil er ja mit den Seeleuten durch diese Getreideverteilungslegende engen Kontakt war. Und dann hat er ja noch mehrere Wunder gewirkt. Er hat also mehrfach Seeleute vor dem Sturm gerettet. Indem er einmal den Wind beruhigt hat, indem er zum Beispiel einmal, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da muss ich dann hinterher noch eine Geschichte erzählen von der Wallfahrtskirche in Klärrand in Südtirol, weil der heilige Nikolaus genau in der Zeit, wo das Christentum versucht hat, die vorchristlichen Religionen zu verdrängen und sich da festzusetzen und den eigenen Kult zu etablieren, war der Nikolaus der die als heidnisch, als Hexe bezeichnete Diana vertreiben sollte. Die Diana war eine wichtige Heilige, die Heilige der wilden Natur, die also viele Heiligtümer besetzt hat, überall die römische Heilige. Und die Nachfolgerin der Nachfolgerin, in Anführungszeichen jetzt, das Christentum hat erfolgreich versucht, die Maria, die Mutter Gottes, an die Stelle der Diana zu setzen. Und das ist ihnen auch gelungen. Und der heilige Nikolaus, als sehr früher, sehr verehrter Heiliger, war der Mittler in dieser Austauschaktion.
In diesem Prozess.
Sozusagen. Und das ist jetzt nichts, was ich mir nur ausdenke oder was sich irgendwelche Wissenschaftler ausgedacht haben, sondern da gibt es Bildbeweise sozusagen. Deswegen verweise ich da gerne auf die Wallfahrtskirche in Klärrand. Das ist zwischen Brixen und Bozen. Kurz vor Brixen, wenn man nach Norden fährt, rechts am Berg hoch. Das ist ein ganz winzig kleiner Ort mit einer ganz kleinen, von außen unscheinbaren Kirche, mit sehr aufschlussreichen Fresken, sehr frühen Fresken. Und da sieht man ein Gotteshaus, also eine Kirche dargestellt. Auf der Seite steht der heilige Nikolaus und vor ihm windet sich so ein Spruchband und auf diesem Spruchband steht, komm heraus aus diesem Haus, du böse Hexe Diana. Und dann sieht man, wie oben aus dieser Kirche raus so ein kleiner, brauner, kreislicher Deifi rausfährt. Und damit ist die Diana gemeint. Und das ist wirklich verblüffend. Also in diesen frühen, das sind romanische Fresken, in diesen frühen Fresken ist das noch dargestellt, diese Transformation und dieses Hineindrängen des frühen Christentums in die vorchristlichen Religionen. Und offenbar scheint der Diana-Kult so stark gewesen zu sein, dass man da den heiligen Nikolaus gebraucht hat als Mittler und dass man die Gottesmutter Maria gebraucht hat, die ja ziemlich weit oben in der Hierarchie der Heiligen steht. Also sie ist gar keine Heilige, darf man nicht sagen, habe ich gelernt, ist die Mutter Gottes. Mhm. Dass man die gebraucht hat, um die Diana aus dem Kult des Volkes zu drängen, sozusagen.
Das ist interessant.
Und der heilige Nikolaus, wie gesagt, der hat dann im Zusammenhang mit diesem Diana-Austreiben noch ein Wunder gewirkt. Das ist weniger bekannt, aber das ist auch für die Verehrung durch die Seefahrer, die Seefahrer für den heiligen Nikolaus hatten, sehr wichtig. Da soll nämlich die böse Hexe, als diese bezeichnet wurde, Diana, als Christin verkleidet, den Pilgern ein sogenanntes griechisches Feuer gegeben haben. Das ist eine Flüssigkeit, die leicht entzündlich ist und die seit dem 7. Jahrhundert offenbar als Kriegswaffe eingesetzt wurde. Diese Flüssigkeit, die konnte man mitführen und im Zusammenhang mit Wasser hat sich die entzündet. Ich weiß nicht, was es ist, bin keine Chemikerin, aber das hat es gegeben und man nannte es griechisches Feuer. Und diese böse Diana hat sich als Christin verkleidet, hat den Pilgern dieses griechische Feuer gegeben und hat gesagt, sie sollen, wenn sie dann nach Myra kommen, die Kirche damit bestreichen, mit dieser Flüssigkeit. Und dann sind die übers Meer gefahren und haben das dabei gehabt. Und dann ist ihnen auf einem anderen Boot der heilige Nikolaus begegnet. Und der hat es natürlich sofort durchschaut, hat gesagt, schmeißt es sofort über Bord, das ist ganz gefährlich. Und dann haben sie ihm gehorcht, weil sie ihn erkannt haben. Und in kürzester Zeit stand die Meeresoberfläche unter Wasser, unter Feuer, sorry, die Meeresoberfläche, das Wasser war dann bedeckt mit dieser Flüssigkeit, was sich sofort entzündet hat. Und dann war Feuer überall und dann haben sie erkannt, dass der Nikolaus sie also gerade vor was ganz Schlimmem bewahrt hat. Und das wird auch gedeutet als Schutz für die Seeleute oder für alle Menschen, die halt zur See fahren und auf dem Meer fahren. Aber ich finde es besonders interessant, auch im Zusammenhang mit dieser angeblichen Hexe Diana.
Und das ist einmal eine der heiligen Geschichten, weil wir uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass diese Märtyrergeschichten immer so grausam sind. Aber die Nikolausgeschichten, die Geschichten vom heiligen Nikolaus, sind immer sehr positiv.
Die gehen zumindest positiv aus.
Genau, Happy End. Genau. Ein heiligen Happy End. Wie der Nikolaus überhaupt dargestellt wird, das sehen wir ja in deinem Buch, wenn es draußen finster wird, das jetzt Gott sei Dank wieder in einer Neuauflage da ist. Und das ist ja wirklich ein Standardwerk für die Adventszeit geworden. Da hast du jetzt auch nochmal eine Darstellung von Ihnen im Buch. Und wie er dargestellt wird, außer der Figur, die wir jetzt kennen, wenn er zu den Kindern kommt, darüber unterhalten wir uns gleich. Der heilige Nikolaus ist dargestellt als Bischof in dem Buch, wenn es draußen finster wird. Und nicht so die Figur, die man jetzt sieht. Wir haben gerade vorhin gesagt, in unserer Kindheit kam er auch nicht in Rot gewandet, sondern als Bischof mit seinem Bischofsstab.
Ja, aber mit einem roten Bischofsgewand teilweise. Also meine Nikoläuse hatten immer ein rotes Bischofsgewand an.
Mein Oberbayern, da zeigt man sich halt schön an.
Da zeigt man sich schön an. Da hat man Purpurfarben zur Verfügung. Die waren ja früher auch selten und rar. Also deswegen ist das rote Gewand auch was ganz Besonderes. Die rote Farbe, man könnte eine Vorlesung allein über die rote Farbe machen.
Können wir auch mal eine Sendung machen.
Wir machen dann mal eine Sendung nur über Farben und die Bedeutung der Farben. Das finde ich nämlich auch interessant. Also der Nikolaus ist schon, hat ein rotes Übergewand, ein weißes Untergewand, so wie heute teilweise noch die Priester. Es gibt ja Festtage, wo rote Gewänder getragen werden. Das ist ja übers Kirchenjahr festgelegt. Dann gibt es teilweise grüne Gewänder, dann gibt es lila Gewänder. Genau, der Nikolaus als Bischof hat also eine Mitra, die rot ist, mit Goldverzierung, ein weißes Untergewand und ein normalerweise rotes Übergewand, ein Bischofsgewand auch mit Goldverzierungen, hat einen Bischofsstab dabei. Und er hat Begleiter dabei, der Nikolaus.
Jetzt kommt er.
Jetzt kommt er. Die Begleiter haben ganz unterschiedliche Namen. Das kann der Krampal sein. Krampus oder Krampal, der Knecht Ruprecht.
Den kenne ich.
Das können die Klausen sein, Richtung Allgäu.
Und das sind sowas wie Perchten, die Klausen.
Das sind sowas wie Perchten. Mhm. Das kann der Glaubauf sein, der dann im Namen das schon führt, dass die Kinder fürchterlich Angst haben, weil einem der aufglaubt und mitnimmt womöglich. Und das kann Richtung Schwaben, aber auch Richtung Franken der Pelzmärtel sein. Über den haben wir ja vor ungefähr 4 Wochen schon gesprochen, am Martinstag. Das ist nämlich ein bepelzter Martinsfigur eigentlich, der Pelzmärtel. Und dieser Pelzmärtel ist in Personalunion, der hat eigentlich nur noch den Namen vom Martin, eine Art Nikolausfigur, der bringt den Kindern nämlich was, aber gleichzeitig eine Schreckfigur, weil er teilweise auch mit einem Sack unterwegs ist, wo er angeblich Kinder reinsteckt und auch so dargestellt wird. Also der Pelzmärtel, der war schon am Martinstag oder um den Martinstag herum früher gefürchtet in Richtung Schwaben und Franken. Und der taucht aber in der ganzen Vorweihnachtszeit und Adventszeit auf, eben als Kinderschreck und als Begleiter vom Nikolaus, eben auch in manchen Gebieten. Und ich habe neulich erst von einer Kollegin aus Nürnberg gehört, die jetzt immer noch um einen Martinstag an den Pelzmärtel erinnern oder wo die Kinder Angst vor dem Pelzmärtel haben. Also das scheint es immer noch zu geben. Also ich stamme ja weder aus Schwaben noch aus Franken, ich weiß das nur aus der Literatur. Aber diesen Pelzmärtel, der scheint in manchen Regionen noch lebendig zu sein.
Aber warum hat gerade der gute heilige Nikolaus so eine drohende Figur bei sich in der Begleitung?
Weil das ist wieder eine Vermischung aus vielen geschichtlichen Entwicklungen, historischen Entwicklungen. Weil, wie ich schon gesagt habe, gab es ja diesen Befragebrauch durch die Kirche mit Belohnung und Bestrafung. Wenn man was gewusst hat oder wenn man nichts gewusst hat. Und diese Bestrafung hat natürlich so wie jetzt in die Krimis, Good Cop, Bad Cop oder so.
Der gute Wicht und der böse Wicht,
da hat es einen guten den Heiligen. Und einen bösen. Das sind dann zwei Figuren gewesen. Der eine war für die Belohnung zuständig und der andere war für die Bedrohung oder für die Bestrafung dann zuständig. Das war das eine. Das andere Element ist, dass in dieser Vorweihnachtszeit viele Spukfiguren, viele bedrohliche Geisterfiguren unterwegs waren. Also eigentlich seit Allerheiligen, weil wir haben ja an Allerheiligen schon drüber geredet, dass man da gedacht hat, dass die Verstorbenen für 24 Stunden aus ihren Gräbern kommen oder aus dem Jenseits oder wo auch immer sie sich gerade befinden mögen und an den Ort ihres früheren Wirkens zurückkehren dürfen. Also da hat man schon gedacht, dass der Himmel irgendwie offen oder das Jenseits irgendwie offen steht und dass da irgendwelche unsichtbaren Geister rumgeistern. Und das hat dann angehalten, bis später zu der Zeit der 12 Nächte, der Rauhnächte, und war eigentlich so richtig erst am Heilig Drei König, an Epiphanie aus. Wir haben auch am 30. November schon drüber geredet, am Andreastag, dass es teilweise schon die erste Rauchnacht, die erste Räuchernacht war und dass alte Leute früher an Allerheiligen gesagt haben, oh, nach Kirchweih kommt Allerheiligen und nach Allerheiligen kommt der Teufel. Also die haben immer Angst gehabt in dieser Zeit. Und ich werde nicht müde zu sagen, wenn man sich vorstellt, wie das früher war, ohne Beleuchtung auf der Straße, ohne elektrischen Strom, ohne vernünftige Heizung.
In der Ferne war auch kein Licht. Das ist ja.
Es war nirgends Licht.
Wir haben es ja so hell, dass es eigentlich keine dunklen Gegenden mehr gibt. Da
genau.
Muss man schon weit gehen, dass man nicht aus der Ferne noch irgendein Licht sieht. Also hat man irgendwelche Begrifflichkeiten finden müssen, dass das was droht oder auch wieder heil winkt, dass alles wieder gut wird.
Ja, und früher war das einfach alles unheimlicher. Also selbst als Mensch, der mit beiden Beinen auf der Erde steht und nicht an außerirdische Bedrohungen glaubt, kann man sich vorstellen, wenn es dann so finster ist und wenn es dann knackst und knirscht und dann irgendwo mal Licht aufscheint.
So hat man uns als Kinder nämlich immer Angst gehabt. Darum bin ich so ängstlich, immer wenn es irgendwo dunkel ist und knackst, dann denk, jetzt kommt irgendwas Gruseliges.
Und dann stell dir vor, du hast da nicht auf den Schalter langen können und Licht einschalten können, sondern du musstest erst schauen, irgendwie Kerzen oder Feuer oder Petroleumlampen anzuzünden oder einen Kien sparen oder irgend so eine dürftige Beleuchtung. Der hat da wieder grausige Schatten geworfen. Und so stelle ich mir immer vor, wie natürlich man diese Bedrohung gefühlt hat. Und dann noch diese Geschichten von diesen Geistern, die dann den Heiligen angedichtet wurden und so. Also jedenfalls waren eigentlich bis Epiphanie im Volksglauben immer fürchterliche Geisterfiguren unterwegs, die permanent die Menschen bedroht haben. Mhm. Und natürlich wurde von den Eltern, von den alten Menschen und von der Kirche und von der weltlichen Obrigkeit das immer ausgenutzt, um den Menschen, die jetzt vielleicht nicht so gebildet waren, die wollte gerade sagen, nicht so belesen, die vielleicht überhaupt nicht belesen waren, Angst zu machen. Man durfte nach Einbruch der Dunkelheit nicht rausgehen. Wie wir alle jetzt wissen, ist es nach 4 Uhr nachmittags sozusagen. Also von 8 Uhr in der Früh bis um 4 Uhr nachmittags hattest du dann die Möglichkeit, dich draußen zu bewegen. Und wer dann später draußen ist, der ist schon durch die Geister bedroht. Da ist die Frau Percht umgangen, jetzt in den Bergen. Da kämen die Perchten daher oder umgekehrt. Die Frau Percht ist umgangen, da ist der Glaubauf umgangen, da sind die Teifin umgangen, da sind die Gankerl umgangen.
Ja, da wäre ich schon gleich gar nicht mehr nach, so wie du es erzählst.
Die wilde Jagd war unterwegs, das wüde Gjord, haben sie gesagt. Das, da hat man sich vorgestellt, das ist ein wüster Zug von allem Grausligen, was man sich vorstellen hat können. Also der Anführer war meistens Wotan, den man dann aus der germanischen Piste wieder gezogen hat. Wotan, der also für alles Gruselige und für den Wind und für das Unwetter verantwortlich war. Und die Frau Percht ist in Bayern dabei gewesen. Dann alle ungetauft verstorbenen Kinder sind dabei gewesen. Die bösen Höllenhunde und alles Gruselige, was man, die wilden Reiter, alles, was man sich vorstellen kann, die sind in einem grauenvollen Zug durch die Lüfte gezogen in dieser Adventszeit und dann in den 12 Nächten, in den Rauhnächten auch noch. Und haben alle, die entweder unartig waren oder böse waren oder die nach vier Jahren auch noch draußen waren, unordentliche Spinnerinnen, welche, die sich nicht an das Feiertagsgebot gehalten haben und die sich nicht ans Fastengebot und an
also
überhaupt...
Also fast alle. Bis ein paar heilige Scheinheilige.
Fast alle. Die, wenn sich da rausgetraut haben, dann hat die wilde Jagd die ergriffen und unter schaurigem Geheul in den Himmel gezogen und dann irgendwo wieder fallen lassen. Bei uns unten hat es diese Geschichte auch gegeben, bis zum Krieg eigentlich, wo dann sich sehr viel geändert hat. Es sind diese Geschichten erzählt worden, Gott sei Dank auch aufgeschrieben worden. Bei uns hat es immer geheißen, das wilde Gjord lässt die dann in Chiemsee fallen. Also die haben
das
Angst
muss
gehabt,
jetzt übersetzen.
Die wilde Jagd nimmt dich auf, wenn du den Geboten nicht gehorcht hast und lässt dich direkt über dem Chiemsee fallen. Und kann man sich natürlich vorstellen, wenn man im Winter mitten in den Chiemsee fällt, dann hat man großes Glück, wenn man das überlebt. Und anderswo hat es einfach geheißen, über die Berge werden die fallen lassen oder über dem flachen Land oder so. Und dann gibt es natürlich auch Geschichten von vermutlich abgestürzten jungen Männern, die dann erzählt haben, wo sie zerschunden und angetrunken heimgekommen sind. Oh, dieses wüde Gjord hat mich erwischt. Und ich bin erst heute früh irgendwo im Wald aufgewacht.
Mit einem Mordsrausch.
So. Also das war dann eine sich wiederholende Legende, die wirklich ganz tief verwurzelt war und immer wieder weitererzählt worden ist. Und das waren diese, um auf den Punkt wieder zu kommen, auf deine Frage, das war diese schaurige Zeit, in der man große Angst gehabt hat und wo sich dann solche bedrohlichen Figuren herauskristallisiert haben, die unter anderem in dem Knecht Ruprecht, in dem Krampus, in die Gankerl, die bei den Buttenmandl dabei waren, sich manifestiert haben, also sich gezeigt haben.
Wobei, als Kinder haben wir uns ja gern gruselt. So Gruselgeschichten hat man gern gehört.
Bisschen schon, aber nicht so sehr.
Zwei Rezepte haben wir noch kurz vor den 11 Uhr Nachrichten, Dorothea Steinbacher. Das zweite ist das Platzlrezept und das erste ist, was man tun kann, wenn eins Gwerg erwischt hat.
Die wilde Jagd, ja, wenn ein Tier aus Versehen erwischt, dann muss man sie flach auf den Boden werfen, so wie man es auch bei Lawinen macht, so ungefähr. Und dann mit den Händen versuchen, hinterm Kopf ein Kreuz zu bilden und dann erwischt es einen nicht. Mit viel Glück. Aber besser, man geht gleich gar nicht raus nach Einbruch der Dunkelheit.
Besser, man bleibt im Dunkel daheim und macht schöne Nikolaus-Spekulatius. Oder was hast du uns mitgebracht?
Spekulatius-Nikoläuse heißen die.
Jetzt sehe ich auch das Bild. Jetzt haben wir gerade reingeblättert in dein Buch und die schauen schön
genau.
aus.
Genau. Also das Rezept ist auf jeden Fall in meinem Buch, wenn es draußen finster wird, drin.
Und bei uns auf br-heimat.de.
Die nette Kollegin hat es auf die Webseite vom BR Heimat gestellt. Genau. Also wer jetzt noch ganz schnell kleine Nikoläuse backen möchte, das geht wirklich schnell, das Rezept muss auch nicht ruhen, der Teig, das ist eigentlich ein weihnachtlich gewürzter Mürbteig und das sind keine, du hast gesagt Platzl, das sind keine Platzl, das sind große, schöne Nikoläuse.
Also Platz, also du sagst, das heißt Gurteln, bei uns hat es Platzl, Plätzl in Schwaben, Plätzchen, Gläzenbrot, Lebkuchen, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, aber das sind
Nikoläuse, die sind wirklich schön groß. Die kann man 15, 20 Zentimeter groß machen. Und heute Vormittag noch schnell backen. Die sind gleich fertig. Da muss man Mürbteig machen und mit weihnachtlichen Gewürzen würzen. Und dann während der im Kühlschrank so eine halbe Stunde ein bisschen kalt wird, der Teig, macht man sich eine Schablone von einem Nikolaus. Das kann man ungefähr abzeichnen von der Abbildung bei mir im Buch. Und dann schneidet man die aus, die Nikoläuse, macht ein schönes Kreuz aus Teig auch auf die Mitra drauf. Und wenn man noch ein paar Rosinen oder Korinthen oder sowas hat, dann kann man die als Augen und Gesicht und als Knöpfe da einsetzen und hat wirklich gut schmeckende, schöne Nikoläuse als Geschenk für die Kinder oder für die Nachbarin oder für die Freundin zum heutigen Nikolaustag.
Und die riechen auch gut, die ganzen Gewürze da drin sind. Kardamom, Zimt, was gehört Neues rein?
Nelken, Ingwer, Muskatnuss und man kann alles Mögliche rein. Es gibt ja viele Anis- und Fenchel-Feinde, aber wer Anis und Fenchel mag, der kann ein bisschen gemahlenen Anis und Fenchel rein. Und alles, was beliebt. Und dann einen schönen Nikolaus draus machen oder auch eine Nikoläusin und dann heute noch verschenken und jemand eine Freude machen.
Und nach die 11er Nachrichten sprechen wir über die anderen Heiligen im Monat Dezember. Wie viele Platzl hast du denn schon gemacht? Wie viele Sorten?
2, aber die sind schon fast wieder weg. Ich muss schon wieder nachlegen.
Voilà.
Ich muss wieder nachlegen.
Zum Beispiel heute noch Nikoläuse backen.
Unbedingt.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und weiter geht's mit der zweiten Stunde von unserem Ratsch mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Und in der Adventszeit gibt's viel, viel Brauchtum. Über alte Geschichten und neue Geschichten, über altes Brauchtum und neues Brauchtum. Alle Jahre wieder erfahre ich von dir neues Brauchtum und neue Bräuche um die Adventszeit. Ich glaube, über das Klöpfeln haben wir noch nicht geredet.
Über das Klöpfeln haben wir vielleicht noch gar nicht geredet, dabei kommt das Klöpfeln jedes Jahr wieder, gell? Aber nur an den Donnerstagen vor Weihnachten. Und auch da gehen die Meinungen auseinander, wann man jetzt klöpfeln darf. Also auf die Donnerstage hat man sich schon mal geeinigt, aber in den verschiedenen Regionen heißt es manchmal, ja, die drei Donnerstage vor Weihnachten nicht, aber den letzten Donnerstag vor Weihnachten, weil da geht der Deifi mit. Auf gar keinen Fall. Teilweise heißt es, ja, alle Donnerstage vor Weihnachten. Und ich habe auch Quellen gefunden, in denen es heißt, dass alle Donnerstage bis Dreikönig geklöpfelt wird. Aber das scheint jetzt nicht mehr so üblich zu sein.
Ist das was Oberbayerisches, weil ich das nicht kennt habe?
Das ist eigentlich was Oberbayerisches. Das hat schon auch über die Grenzen hinaus diffundiert sozusagen. Also vor allem Richtung Südosten, also Richtung Salzburg, Pinzgau, da kennt man das auch. Aber das Zentrum scheint also wirklich das südöstliche Bayern zu sein, inklusive Salzburg und das, was halt früher da zum alten Norikum gehört hat sozusagen. Also ich komme immer wieder auf die Kelt zurück, weil das ist einfach immer noch eine kulturelle Einheit, finde ich.
Aber das sind ja fließende Übergänge, wie man in der ersten Stunde gehört hat, am Brauchtum.
Es sind fließende Übergänge, genau. Aber oft muss man eben über die Grenzen Richtung Salzburg und Pinzgau und sogar weiter bis nach Ober- und Niederösterreich schauen. Da ist das Brauchtum sehr oft sehr ähnlich mit dem südostbayerischen Brauchtum. Und das Klöpfen gibt es jedenfalls, ist weit verbreitet, heißt auch anklocken oder anklöckeln. Und Richtung Berchtesgaden sagen sie heute noch Glätzei geh. Das finde ich besonders nett. Da haben wir Glätzei geh, Glätzei, Glätzei, Glätzei geh.
Noch nie gehört.
Und wenn die anklopfen, dann sagen die auch, wenn die gehen dann eben von Haus zu Haus, junge Burschen oder vom Trachtenverein oder vom Burschenverein oder wer auch immer, gehen von Haus zu Haus und wenn die anklopfen, dann sagen sie Glätzei, Glätzei. Und da gibt es dann so Sprüche eben. Und das kommt daher, dass das System ist das, die Klöpfler sind Menschen, arme Menschen waren das früher, arme Familien, Kinder. Heute sind es einfach Brauchtumsgruppen, die diesen Brauch aufrechterhalten möchten. Die gehen vor Weihnachten an den Donnerstagen in einem Heischebrauch, man kann auch sagen in einem Bettelbrauch, von Haus zu Haus klopfen an, singen das Klöpfellied und lassen Segenswünsche da und bekommen dann was zu essen. Also Nüsse oder Äpfel oder eben das Übliche. Früher haben die auch richtig große Lebensmittel bekommen, also haltbare Lebensmittel. Die haben Speck bekommen, die haben Schmalz bekommen. Ich habe das schon öfter zitiert, dass so ein alter Bauer, der das aufgeschrieben hat, was er da erlebt hat als Kind, das muss dann die Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert gewesen sein, der hat geschrieben, der ist in so einem Bauernhof am Talschluss aufgewachsen, wo also nie jemand vorbeigekommen ist und den ich war als Kind einfach so fad, weil keiner gekommen ist. Und dann haben sie schon gewusst, an die Donnerstage vor Weihnachten kommen die Klöpfler. Da sind schon am Fenster gehängt und haben sich gefreut, wenn dann endlich was los ist und wenn endlich was kommt, endlich jemand kommt. Und da kam eine Frau mit einem großen Eimer und einer Kinderschar dahinter, also wirklich arme Leute. Und dann hat die Mutter, also die Bäuerin, hat einen Schmalzhafer geholt und hat in den Eimer von der Frau richtige große Kehle Schmalz hineingestrichen. Mhm. Das heißt, das war also nicht nur irgendwie eine Mandarine und ein Apfel oder so, sondern das war wirklich aus der Not geboren, dass die Leute da vor Weihnachten Essbares gesammelt haben, damit sie Kinder über den Winter bringen. Und genau. Und in Berchtesgaden und Richtung Salzburg hin, sagen sie also heute noch Glätzei geh, weil man unter anderem getrocknete Birnen bekommen hat.
Das waren die Glätzen.
Das waren die Glätzen. Früher gab es ja kaum Süßigkeiten, war das sehr kostbar. Und die wichtigste Süßigkeit oder eine der wichtigsten Süßigkeiten für die Menschen auf dem Land vor allem, auch in der Stadt, waren getrocknete Früchte im Winter. Also Honig war kostbar, Zucker hat es da gar lange überhaupt nicht gegeben. und getrocknete Früchte, wo dann die Süße sich so kondensiert hat, so verdichtet hat durch den Trocknungsprozess. Das waren halt sehr viel Gläsen, die Birnen und gedörrte Zwetschgen und natürlich auch Äpfel. Und das waren die Süßigkeiten. Und deswegen,
das Gläsenbrot.
Und unter anderem hat man Gläsenbrot draus gemacht oder einen Gläsendauch hat man draus gemacht. Dauch, das ist so eine Art Kompott, sehr flüssiges Kompott, wo man dann die Nudeln eintaucht hat, also die Nudeln. Und die Nudeln sind also jetzt keine Pasta, keine Spaghetti oder so, sondern die Nudeln, das waren wie so Dampfnudeln. Und meine Mama hat früher immer erzählt,
oder Kirchweihnudeln, also so
Schmalzgebackenes. So was Schmalzgebackenes, aber so das Alltagsessen, das einfache Alltagsessen für viele Leute, das waren Rockernudeln, so eine Art Dampfnudeln waren das. Also die in einem großen Hofer gemacht worden sind, die sind schön aufgegangen, die haben viel dargestellt, haben den Magen gefüllt. Und weil diese, wer schon mal Dampfnudeln gegessen hat, ohne Zuspeise, ohne Zugabe, der weiß, dass man dann ein fürchterliches Magendrücken kriegt.
Die und rutschen ja sonst gar nicht. Die Hefe arbeitet weiter im Magen.
Da, was heute die Vanillesoße ist, das war früher der Dauch zu den Dampfnudeln oder zu den Rockernudeln. Und der Dauch hat so geheißen, weil man die Nudeln da eingetaucht hat in diese Flüssigkeit. Und das war ein Gläsendauch, wenn man diese hart getrockneten Birnen, die Gläsen, wenn man die weich gekocht hat in Flüssigkeit. Und dann sind die Breckerl da schon drin geschwommen. Das hat dann ziemlich nicht so appetitanregend ausgeschaut. Aber es war süß und es war flüssig. Das war ein wunderbares Essen, diese Nudeln in den Gläsendauch einzutauchen. Oder ein Zwetschgendauch oder was auch immer es da gegeben hat.
Also in so kleinen regionalen Geschäften sieht man ab und zu noch. Heißt zwar getrocknete Birnen, aber Gläsen.
Ja, bei uns heißt es teilweise auch Gläsen, kann man kaufen für ein Heidengeld, wo sich die Omas und Opas im Grab umdran taten, wenn sie gesehen hat, wie hoch die Gläsen gehandelt werden, die also früher einfach eine bäuerliche Süßigkeit waren, weil sie sich nichts anderes haben leisten können. Und weil die Kinder eben früher die als Klöpfler gegangen sind, weil die vor allem Gläsen wollen haben, diese süßen getrockneten Birnen. Und
den hat man ein bisschen rumzuzeln können.
Hat das geheißen Gläseige. Und das heißt heute noch Richtung Berchtesgaden, sagen sie da mal Gläseige. Und ansonsten heißt es halt Klöpfeln.
Also ich kann mich erinnern, woher das auch immer kommen mag, dass mein Vater selig immer, wenn jemand der rechte Depp war, gesagt hat, der rechte Gläsensepp. Kennst du den Ausdruck?
Ja, was haben wir gesagt? Gläzenbeni.
Oder
das ist ein Gläzenbeni.
Ich kenne einen Lätscherbeni und einen Gläzensepp.
Ja, also Gläzen war also einfach offensichtlich etwas so Alltägliches, dass man das für so eine Figur eingesetzt hat. Und wer schon mal ein Gläzen gesehen hat, also wer noch keine gesehen hat, möchte sich bitte jetzt heute Nachmittag im Internet eine anschauen. Das sind oft so Brody, flach, dartstehe.
Schaut noch nichts aus.
Schaut noch nichts aus.
Ein braunes Drum eigentlich.
Tendenz zu unappetitlich. Und daher kommt es wahrscheinlich, dass man jetzt Gläsenbeni oder Gläsensepp sagt. Also irgend sowas Dorgigs.
Dörrobst ist ja auch wieder sehr in.
Ja, aber das war irgend sowas Dorgigs. Weil diese Gläsen ja auch dorgig waren. Das waren ja keine sehr saftigen Birnen, sondern das waren ja so ganz besondere. Also man hat ja nicht Williams Christ getrocknet, sondern das waren besondere Sorten, die zum Trocknen da waren. Die alten Birnbäume, die ganz mächtigen, riesigen alten Birnbäume, die man noch teilweise auf alten Streuobstwiesen oder an alten Bauernhäusern teilweise als Hausbäume sieht, das sind oft Gläsenbirnbäume und das sind winzig kleine, dunkle Birnen, die dann einfach irgendwann in großer Menge runterfallen, wenn sie nicht geerntet werden und von den Websen zusammengefressen werden. Und früher waren das die wertvollen Birnen zum Trocknen, die also quasi den ganzen Wintervorrat an Süßigkeiten ergeben haben. Und ich habe sogar mal von einem Bergbauernsohn gehört, der bei uns im Chiemgau unten in einem kleinen Bergbauernhof daheim ist, der hat gesagt, dass so in der schlechten Zeit, auch nach dem Krieg und so, haben die am Bergbauernhof kaum was zum Essen gehabt und kaum eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und dann haben die Wagenladungen von Gläsen nach München auf den Viktualienmarkt geschickt. Also die müssen. Und wenn man weiß, wie diese Gläsen auch noch schrumpfen, wenn man die trocknet. Ganze Wagenladungen voll mit Gläsen haben die nach München geschickt zum Verkäufer. Und das war eine der wenigen Einnahmequellen, die dann so Leute gehabt haben auf dem Land. Unglaubliche Mühe, unglaubliche Arbeit. Aber damit haben sie ein bisschen Geld verdienen können.
Aber
gut schmecken, all die Sachen, von denen du erzählt hast. Ein Gläzenbrot ist doch was Feines. Und ein Gläzen, wenn die Kinder dran zuzelt haben und gesagt haben, das ist wenigstens eine Süßigkeit, ist doch auch eine schöne Kindheitserinnerung auf jeden Fall. Heute ist Nikolaustag. Darüber haben wir in der ersten Stunde gesprochen, Dorothea. Und übermorgen wäre nicht nur der 130. Geburtstag, 50. Geburtstag von meinem Opa, sondern ein ganz wichtiger Tag, der 8. Dezember, ist
Mariä Empfängnis. Genau, das ist ein ganz wichtiger Tag. Und viele denken dann immer komisch, wenn dann schon am 25. Dezember das Christkind geboren ist, dann kann die Maria doch nicht am 8.12. erst empfangen haben.
Das musst du jetzt aufklären.
Genau. Das ist nämlich falsch, sondern da wurde die Maria empfangen nach der Diktion der Kirche von ihrer Mutter Anna. Und der 8. Dezember erinnert uns natürlich an den 8. September. Da ist nämlich Maria Geburt, 9 Monate später. Maria Geburt, fliegen die Schwalben fort. So kann man das merken am 8. September. Und deswegen muss zwangsweise am 8. Dezember Maria Empfängnis sein. Da ist also Maria empfangen worden. Und obwohl das jetzt nicht auf die Christusgeburt hinläuft, sondern nur indirekt, weil ja die Maria dann später Christus geboren hat, ist es ein ganz hoher Feiertag früher gewesen. Jetzt weiß das kaum mehr einer. Und auch vor 100 Jahren wusste kaum mehr einer, warum man ausgerechnet an Maria Empfängnis anfängt, Weihnachtsplätzchen oder Gürtel zu backen. Der Rudolf Christ, der ein Volkskundler, der in den 1930er, 40er Jahren in Berchtesgaden geforscht hat und erst nach dem Krieg das publizieren konnte, weil er Publikationsverbot hatte in der Nazizeit, hat er sein Buch 1945 rausgebracht. Sitt und Brauch im Berchtesgadener Land heißt es. Und da schreibt er ganz lapidar: An Maria Empfängnis beginnen die Berchtesgadener Frauen zu backen. So. Nicht warum und nicht wieso, das schreiben andere Autoren, weil nämlich der Backofen, in dem ja früher gebacken wurde, mit dem weiblichen Leib in Verbindung gebracht worden ist. Mhm. Und der Backofen, das war ja kein Elektroofen in der Küche daheim, so wie heute, sondern das war ein oft rund gemauerter Ofen, der separat draußen vor dem Haus gestanden ist. Und wenn man sich den einmal so vorstellt, so einen runden, gewölbten, gemauerten Ofen, in dem es recht heiß ist, und dann tut man rohes Brot rein und dann kommt ein fertiges Brot raus, hat man den früher einfach mit dem Leib einer schwangeren Frau in Verbindung gebracht. Und so kommt es von der Verbindung zu Maria Empfängnis, also Schwangerschaft der Anna, und dem Backen vor Weihnachten. Und das hat ja dann diese derben Aussprüche in Bayern gegeben. Du, ich glaube, bei der Frau vom Hansi ist der Bohofer eingefallen, hat man gesagt, wenn sie entbunden hat. Mhm. Also das war tatsächlich auch noch in so volkstümlichen Redewendungen lange präsent. Und wenn man sich mal vorstellt, eben was ich schon skizziert habe, die Vorgänge im Backofen und im Leib einer Frau, dass dann da irgendwann einmal was Fertiges rauskommt sozusagen, dann ist es vielleicht sehr einfach gedacht, aber die Parallele ist vorhanden. Deshalb wurde an Maria Empfängnis traditionell mit dem Weihnachtsbacken angefangen. Das werden die Berchtesgadener Frauen vermutlich gar nicht mehr so gewusst haben. Vielleicht hat es auch der Rudolf Christ, der Volkskundler, nicht mehr gewusst, der das aufgeschrieben hat, weil er einfach keine Begründung dazu geschrieben hat. Aber es war Tradition. Natürlich hat sich auch herausgestellt, dass wenn man so 3 Wochen vor Weihnachten oder 2,5 Wochen vor Weihnachten anfängt zu backen, dann ist es ganz geschickt, dann wird nichts alt. Und man kommt aber noch gut hin so. Man hat ja so Gebäcke, wo die Teige länger liegen mussten, die hat man schon viel früher angefangen. Also Lebkuchen, da gibt es ja Lebkuchenteige, die wochenlang liegen müssen. Ich weiß von einer Frau, die so einen alten Lebkuchenteig nachempfunden hat, der da irgendwie 4 Wochen ruhen sollte. Den hat sie auf den Schlafzimmerschrank gelegt, weil sie in der Küche keinen Platz gehabt hat. Und an Ostern hat sie ihn wieder gefunden und hat gedacht... Ui, da liegt ja noch was.
Osterlebkuchen, ein neuer Brauch.
Hat ihn gebacken und er hat gut geschmeckt. Weil diese Lebkuchenteige, die dann teilweise nur mit Pottasche und Hirschhornsalz als Treibmittel versehen wurden, unglaublich stabil sind und unglaublich lang halten. Und auch diese Lebkuchen dann, diese traditionellen Lebkuchen, wie man es zum Beispiel nur bei den Klosterschwestern auf der Fraueninsel kaufen kann. Das hat nichts mit diesen süß-batzigen, glasierten Lebkuchen zu tun, die man heutzutage als Lebkuchen so kauft, sondern das sind eher so Magenbrote, Lebzelten. Ganz, ganz wenig süß. Also eigentlich nur mit damals wertvollen Gewürzen.
Wie ein Gewürzbrot eigentlich.
Wie ein Gewürzbrot, ein sehr haltbares, hartes Gewürzbrot, was man früher dann einfach aufgeweicht hat mit irgendeiner heißen Flüssigkeit.
Ein Glühwein oder so.
Genau, und das ist diese Geschichte von dem Weihnachtsbackbeginn an Maria Empfängnis, wo also die Maria empfangen wurde und dann 9 Monate später am 8. September geboren wurde. Und dann wollte ich noch von einem neuen Brauch erzählen, der sich offenbar gerade etabliert bei uns. Ich weiß nicht, ob er sich etabliert. Ich finde es sehr interessant, weil die Volkskunde interessiert sich ja nicht nur für altes, traditionelles Brauchtum, sondern auch für neue Brauchentwicklungen. Und auch viele Bräuche, die wir heute als alte, traditionelle Bräuche ansehen, sind ja irgendwann von außen gekommen und sind dann in unserem Brauchtum, in unserem
Ritualablauf im Lauf der Zeit rübergekommen.
Rübergekommen und akzeptiert worden und für schön befunden worden und weitergeführt worden.
Und schöne Bräuche dürfen doch gerne in jedes andere Brauchtum hineinfließen. Und das, was du mir gerade erzählst, das ist mir eigentlich erst letztes Jahr aufgefallen und finde das eigentlich richtig putzig.
Ja, also ich finde es ganz erstaunlich, das sind die Wichteltüren. Also wer kleine Kinder daheim hat, der hat es vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Und wer viel unterwegs ist in Kaufhäusern und sonstigen Möglichkeiten einzukaufen, der hat es vielleicht schon gesehen. Man kann das mittlerweile als Wichteltürset sogar kaufen. Und ich habe auch eine kleine Umfrage gemacht unter Freundinnen und Bekannten mit kleinen Kindern. Also das scheint in manchen Regionen ein richtiger Hype zu sein, würde man heute sagen.
Ich habe bei einer netten, wunderbaren Kollegin von mir gesehen. Und die macht was ganz Goldiges. Es ist wirklich wie so kleine Wichtelmännchen, wie man es aus den Märchenbüchern kennt, mit kleinen Türen. Und im Treppenhaus ist da Sternenstaub und so kleine Wichtellandschaft richtig. Und es ist ganz geheimnisvoll, was ganz goldig ist zur Adventszeit.
Ja, das ist ganz geheimnisvoll. Das ist, findet im Advent statt. Das muss man kurz erklären für die, die es nicht kennen. Das sind kleine Türen, die ausschauen, also die so aus Holz oder was auch oder aus Plastik sind. Und die sind vielleicht 15 bis 20 Zentimeter hoch und die klebt man im Wohnzimmer oder in irgendeinem Zimmer, so ungefähr in Höhe der Fußleisten am Boden da unten, klebt man die an die Wand und daneben kommt noch ein kleiner Briefkasten, der ist ganz wichtig. Und dann kann man das ausstatten, ich vergleiche es echt mit dem Krippball. Manche Leute, die statten das Krippball aus mit kleinen Tellerchen und einem Tischchen für die Hirten und ich weiß nicht, und Viecherl und allem Möglichen. Und jetzt werden diese angeblichen Wichtelbehausungen so ausgestattet. Und die Geschichte ist, dahinter wohnt der Wichtel und der kommt aber nur in der Nacht raus. Der hilft den Menschen, der ist den Menschen wohlgesonnen, insbesondere den Kindern. Wenn die Kinder aber nicht artig sind oder wenn sie irgendeine Aufgabe nicht erledigen, die der Wichtel ihnen stellt, dann macht er Streiche und dann versteckt er die Schuhe und dann näht er die Anorak-Ärmel zu und so weiter und tut in den Schulranzen irgendwie einen Schneeball rein. Lauter solchen Blödsinn macht der Wichtel.
Immer muss man brav sein.
Furchtbar. Und der Wichtel kommuniziert mit den Kindern per Zettel natürlich, weil man den Wichtel nie sieht. Der ist nur in der Nacht unterwegs und diese Briefchen oder diese Zettelchen, die steckt er in den kleinen Briefkasten, der neben der kleinen Wichteltür an der Wohnzimmerwand unten an der Fußleiste
befestigt ist. Und da können die Kinder rausholen.
Und da können die Kinder das rausholen und da steht dann drauf, was sie jetzt tun sollen, der Mama beim Abspülen helfen oder dem Papa oder irgend sowas. Und die Kinder können dem Wichtel aber auch Botschaften schicken. Und diese geheimnisvolle Geschichte vor Weihnachten in der Adventszeit scheint also viele Eltern und Kinder so zu begeistern und zu elektrisieren, dass es nur noch um Wichtel geht. Ich weiß von Kindern, die gar nicht ins Bett gehen wollen, die nachts aufstehen wollen, um irgendwann einmal den Wichtel zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, woher kommt denn das Zeug, wo also früher die Kinder sich dazu angehalten wurden, das Krippball herzurichten, sich auf die Christusgeburt einzustellen und vielleicht ein weiches Bettlein für das Jesuskind zu bereiten, indem sie Strohhalme oder Federchen in die leere Krippe hineinlegen. Und jetzt kümmern sie sich um diesen unsichtbaren Wichtel. Das erste Interessante ist, finde ich, dass die Menschen offenbar so begeistert sind, die Kinder und die Erwachsenen. sich irgendwelche unsichtbaren, positiven, netten Geisterfiguren auszudenken, die den Menschen helfen, die sie beschützen, die immer da sind.
Die schaden nie.
Und so hat diese Figur teilweise die Stelle von christlichen oder religiösen Figuren eingenommen und dann auch die Freude, so kleine putzige Behausungen herzurichten. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wo das eigentlich herkommt. Und habe Menschen gefragt, Skandinavistinnen, die sich da im Norden auskennen. Und tatsächlich kommt es aus Schweden, Dänemark und Norwegen. Da sind es nämlich die Tomte und die Nisse. Das sind die Wichtel, die dort eine ganz große Rolle spielen. Und angeblich, die Wichtel wohnen vielleicht im Mauseloch oder schon irgendwo und können auch ins Haus. Und das mit den Wichteltüren, die da angebracht werden, das hat nur ein Kopenhagener Schullehrer erzählt, dass es in letzter Zeit so ist. Also offenbar hat es dort angefangen, dass das so ein bisschen kommerzialisiert wird, dieser Brauch. Aber eigentlich ist es so, dass vor langer Zeit schon oder seit langer Zeit die Wichtel da auf den Grundstücken, in den Häusern und Höfen vermutet werden und die beschützen Haus und Hof. Das sind die Tomte in Schweden. Interessant ist, dass auf Schwedisch Tomt Grundstück heißt. Das heißt, es sind ortsfeste Wichtel. Mhm. Das ist wie bei uns die guten Hausgeister früher. Jedes Haus hat Hausgeister gehabt und die Hausgeister haben entweder im Holunderbusch gewohnt oder die haben im Hausbaum gewohnt. Mit denen hat man kommuniziert, die haben einen beschützt, die haben dafür gesorgt, dass nichts passiert. Und das sind in Schweden offenbar die Tomte, diese Wichtel. Von Astrid Lindgren gibt es das Buch Tomte Tummetott. Ein wunderschönes Buch, wo auch eben so ein Wichtel sich da kümmert um die Tiere im Stall und um die Menschen. Und in Dänemark und Norwegen sind es die Nisse, diese Wichtel. Da gibt es also den Scheunenwichtel und den Stallwichtel und den Hauswichtel und den Kellerwichtel und so weiter. Und die glaubt man da als quasi gute Hausgeister. Bei uns haben es früher Hausgeister oder Ahnengeister oder wie auch immer geheißen. Und das ist wahrscheinlich der Ursprung dieses neuen Brauchs der Wichteltüren, der also in Familien mit Kindern begeistert aufgenommen wird.
Wenn wir nächstes Mal Wichteltüren sehen, dann wissen wir, wo sie herkommt. Adventsbräuche aus Skandinavien. Altes und neues Brauchtum hören wir heute von Dorothea Steinbacher. Und in der Adventszeit sind uns 2 Stunden fast zu kurz.
Ja, da könnte man doppelt so lang reden.
Übers Frautragen wollte man noch sprechen. Was ist
das denn? Frautragen ist jetzt wieder im Gegensatz zu den Wichteltüren ein ganz alter bayerischer Brauch und ein sehr schöner Brauch, der zwischendurch fast in Vergessenheit geraten ist, der jetzt aber wieder von manchen Gemeinden zum Leben erweckt wird, weil es einfach eine sehr schöne gemeinschaftliche Angelegenheit ist, die mit verschiedenen Familien zusammen oder mit einer Dorfgemeinschaft zusammen zelebriert wird. Und zwar geht es darum, dass im Advent eine Marienfigur oder ein Marienbild von einer Familie zur anderen getragen wird und da jeweils eine Nacht und einen Tag Obdach findet. Und da wird dann gebetet und das wird also auf einen provisorisch hergerichteten Altar gestellt. Und dann trägt die Familie dieses Bild am nächsten Abend oder Nachmittag weiter zur nächsten Familie und da wird das Bild dann wieder aufgestellt. Und diesen Brauch gibt es schon sehr lang. Das heißt Frau tragen, weil ein Bild oder eine Statue unserer lieben Frau, der Mutter Gottes, nämlich herumgetragen wird. Mittlerweile ist es so, dass man halt ein Marienbild oder eine Marienfigur nimmt, die in der Kirche vorhanden ist oder die irgendwo vorhanden ist. Früher war es so, dass es ein Bild der schwangeren Maria sein musste, weil ja die Geburt unmittelbar bevorstand. Also das war dann noch mehr im Hinblick auf diese bevorstehende Christusgeburt gedacht. Manchmal war es auch so, dass es nur 9 Familien waren, die sich da zusammengetan haben in der Novene vor der Christnacht, also in den 9 Tagen vor der Christnacht. Das war dann der strengste Abschnitt der Fastenzeit, die quasi letzte Woche vor der Geburt Christi, wo also wirklich diese Einkehr und diese intensive geistige Vorbereitung auf die Christusgeburt stattfinden sollte. Und was ich auch interessant finde, dass in den Beschreibungen von früher, wo dieser Brauch eben noch durchgeführt wurde, oft die Kinder die Träger dieses Bildes waren, und die haben das nicht etwa einfach in die Hand genommen und zum Nachbarn drungen, so ungefähr, sondern da ist extra eine Rückenkraxe angefertigt worden, und auf der Rückenkraxe ist das Bild schön aufgestellt worden, damit es also in einer würdigen Zeremonie getragen wird und da nicht einfach unter den Arm geklemmt oder was die Kinder sonst noch einfällt. Und das wird in manchen Gemeinden heute jetzt wieder so gemacht, dass da eine Rückenkraxe angefertigt wird für das Bild. Zwischendurch ist der Brauch im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. sogar immer wieder verboten worden. Da gibt es auch Dokumente dafür. Weil das dann teilweise in nicht-christliche Aktionen ausgeartet hat, nämlich...
Wie so gern.
Die Marie-André Eisen berichtet es. Das ist eine Volkskundlerin, die in ihrem Buch Volkskundliches aus dem bayerisch-österreichischen Alpengebiet 1930 aufgeschrieben hat, sehr viele interessante Bräuche aufgeschrieben hat. Und zu dem Frautragen schreibt es unter anderem, dass sich da nicht nur die jeweilige Familie dann einfindet zum Beten und Singen, Tragen des Bildes und dann zur Verehrung des Bildes, sondern dass die gesamten Dorfbewohner sich dann jeden Tag, wo das weitergetragen wird, vor dem Marienbild versammeln und dann, Zitat, nach Gebet und Liedern werden alle Angekommenen mit Brot und Käse, Schnaps und gedörrtem Obst, Kirchen und Krapfen, je nach den Vermögensverhältnissen des Bauern, bewirtet. Und das Ganze geht in fröhliche, zuweilen aber auch mehr als übermütige Tänze über.
Mein, wenn ein Schnaps halt dabei
war. Und da kann man sich schon vorstellen, da war es warm, da hat es was zum Essen und zum Trinken gegeben. Und der Schnaps ist geflossen, man ist beim Nachbarn eingekehrt, beim reichen Bauern unter Umständen, wo es also nicht so nötig war und wo es was zum Essen gegeben hat. Und dann war man schon leicht angetrunken und schön warm war es, und die Maria haben wir sicher umgebracht sozusagen, und dann ist da gefeiert und geschnapselt worden. Und deshalb sind diese Bräuche immer wieder verboten. Verboten worden, weil man halt auch jetzt nicht nur von der geistlichen, sondern auch von der weltlichen Obrigkeit immer gefürchtet hat, wenn sich mehrere Menschen eine Dorfgemeinschaft zusammenrotten.
Dann wird's ja Gaudi.
Und da nachts irgendwie rumziehen. Das hat man einfach immer gefürchtet. Deswegen sind auch die Gunkelstuben verboten worden und alles Mögliche. Und so war auch dieses Frautragen früher ein sehr, sehr spiritueller Anlass ursprünglich, um sich auf die Christusgeburt vorzubereiten. Und es war natürlich wieder mal eine begeisterte Einladung, auch in der Dorfgemeinschaft zu feiern, und so soll es ja eigentlich auch sein. Und heute wird es in verschiedenen Gemeinden auch noch durchgeführt, das Frautragen. Hinein spielt natürlich auch der Gedanke von der Herbergssuche, wo Maria und Josef, die ja da zur Zählung gezogen sind, die schwangere Maria. Und dann gibt's ja da in der Bibel eine kleine Stelle im Lukas-Evangelium, auf der diese ganzen Herbergssuche-Spiele beruhen. Weil man hat natürlich alles, was in der Bibel war, nachgespielt. Also von Ostern über drei Könige und Weihnachten und so weiter. Und auch natürlich diese Herbergssuche, die ja heute noch gerne in den Krippen spielen, nachgespielt wird. Da verkleiden sich zwei Kinder als Maria und Josef, und dann braucht man noch einen Esel, und dann ziehen die da rum und klopfen dann an. Da gibt es ja dieses Lied, wer klopft an?
O Zweiger, arme Leute.
Was wollt ihr dann? Und so weiter.
O gebt uns Herberg. Du, das ist ja alles Fußgänger, und wir haben es noch drin.
Gell? Wir haben es wirklich noch voll drauf. Also das ist dieses wer klopft an Lied. Und diese berühmte Herbergssuche, wo also Maria und Josef dort zur Zählung gehen müssen und finden aber kein Obdach. Und das wurde dann so ausgedehnt, dass also die bösen Herbergsmänner sie nicht reinlassen. Und dann müssen sie ausweichen in den Stall mit der Krippe, und dort wird dann das Jesuskind geboren. Und diese ganzen Riesengeschichten basieren auf einer kleinen Stelle im Lukas-Evangelium, wo es nämlich da in ganz am Ende heißt, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Und dann kommt's,
jetzt,
weil in der Herberge kein Platz für sie war. Und nur in diesem Halbsatz, weil in der Herberge kein Platz für sie war, aus diesem Satz wurde diesen Spielmotiv gemacht von den bösen Herbergsvätern, die sie nicht reinlassen, und dann mussten sie in den Stall gehen und so weiter. Und auch das ist eben ein Anlass gewesen, dieses Frautragen zu erfinden eigentlich und dieses Marienbild rumzutragen, damit die Maria immer eine warme Herberge hat vor Weihnachten, in der Zeit vor Weihnachten. Also das sind einerseits die schwangere Maria, ein Bild von der schwangeren Maria, was da rumgetragen wird. Ein schönes Bild ist da auch in diesem volkskundlichen Buch abgebildet.
Ich habe, glaube ich, noch nie eine schwangere Maria abgebildet gesehen. In Italien mal eine mit entblößter Brust. Wo
ein ist ganz das? Begeistertes aus dem Pinzgau, ein ganz von den Malern gern aufgenommenes Motiv, die schwangere Maria darzustellen, weil es natürlich in der bildenden Kunst, die lange ja religiös dominiert war, verpönt war, Studien am nackten Körper zu machen oder Frauen in verschiedenen Zuständen darzustellen, da hat man dann die Maria gebraucht dazu. Die schwangere Maria oder die stillende Maria war ein beliebtes Motiv, weil man da endlich die Maler mal die Gelegenheit hatten, irgendwie einen Bauch oder Brüste darzustellen. Mhm. Und deshalb hat man auch die schwangere Maria gern dargestellt und wie gesagt, kurz vor der Christusgeburt ein Bild der schwangeren Maria für das Frautragen hergenommen.
Schwanger hat man eigentlich auch nicht gesagt. Man hat immer gesagt, das ist eine Frau in andere Umstände.
In der Hoffnung. Entweder
das
in
habe ich
der
als Kind immer nie kapiert, was andere Umstände sind.
Andere Umstände oder in der Hoffnung. Oder sie trägt ein Kind unter ihrem Herzen. Dann habe ich mir gedacht, das Herz ist ja da links oben. Das ist ein bisschen knapp.
Aber als Kinder hat man damals nie gefragt. Man hat es halt hingenommen.
Das war halt so, dass man das...
Rätselhaft. Gut, dass du jetzt nach vielen Jahren uns das alles erklären kannst. Der Steinbacher schaut auf die Uhr. 11.47 Uhr ist es und wir könnten noch bis 15.47 Uhr weiter ratschen. Aber ein paar Sachen müssen wir noch unterbringen, weil in der Adventszeit ist es natürlich geballt. Da ist viel los bei den Heiligen.
Die heilige Lucia ist eine ganz, ganz wichtige und ganz geheimnisvolle Heilige. Beziehungsweise die Heilige ist wahrscheinlich nicht so geheimnisvoll wie die Legenden, die sich um sie ranken und die Feste, die sich aus ihrem Gedenktag am 13. Dezember entwickelt haben. Die Lucia war eigentlich der Legende nach eben eine frühchristliche Heilige, die im 3. Jahrhundert gelebt hat, in Syrakus in Sizilien. Und die ewige Jungfräulichkeit geschworen hat, also Christin war, was ja im 3. Jahrhundert noch strafbar war. Da waren die Christen ja noch verfolgt. Und tatsächlich hatte sie einen heidnischen Verehrer, der, weil sie sehr schön war, sie begehrt hat. Und dann soll sie sich die Augen ausgerissen haben. Das ist eine von diesen grausligen Legenden. Und soll sie ihm auf einem Tablett präsentiert haben, damit er sie nicht mehr begehren soll, weil sie jetzt nicht mehr schön ist. Dann hat aber die Mutter Gottes das gesehen und hat ihr noch viel schönere Augen nachwachsen lassen, angeblich. Und deshalb
ist sie die Schutzpatronin
der Augenkranken und aller, die Sorgen mit ihren Augen haben. Und sie wird auch gerade von den italienischen Müttern angefleht, für gute und schöne Augen für ihre Kinder.
Die Santa Lucia.
Die Santa Lucia, da gibt es ja ein ganz berühmtes Lied, das Santa Lucia, was jetzt auch in Schweden umgedichtet wurde für das schwedische Lucia-Fest. Da wurde Melodie verwendet von diesem italienischen Santa Lucia-Lied mit einem schwedischen Text versehen. Und das wird jetzt zu den berühmten Lucia-Festen in Schweden gesungen. Aber eigentlich ist es ein napolitanisches Volkslied, was mit der Heiligen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, Santa Lucia, sondern es geht um den Borgo Santa Lucia. Das ist der Stadtteil Santa Lucia von Neapel. Das war also ein Seemannshafen-Stadtteil, wo die Seeleute aus- und eingegangen sind. Und der Borgo Santa Lucia, der hieß so wegen der Kirche Santa Lucia, die da gestanden ist.
Ja, aber so verwischt sich das dann und dann entsteht wieder was Neues. Und das ist eigentlich genau so interessant, warum du auch so gerne Volkskundlerin bist, weil alles ineinander überfließt und sich dann verändert und zu was Neuem wird. Und das ist eigentlich das Interessante beim Brauchtum.
Das finde ich auch das Interessante, das hast du klug erkannt in den letzten Jahrzehnten, die wir schon zusammen im Radio machen. Nein, das finde ich wirklich das Spannende, dass kein Brauch einfach so vom Himmel fällt und dann ist er da. Und keine Religion fällt so vom Himmel und dann ist sie da. sondern es entwickelt sich alles und jede Religion, jeder Kult, jedes Volk, jedes Land nimmt Einflüsse von außen auf und nicht erst jetzt seit der viel zitierten und beschriebenen Globalisierung. Schon immer haben sich Bräuche verbreitet und haben sich Legenden verbreitet und haben sich Religionen verbreitet, haben sich versucht, neue Kulte zu etablieren, haben Elemente von alten Religionen aufgenommen. Das war schon immer so. Nur so bleibt das Brauchtum auch lebendig, wenn es offen ist für Einflüsse von außen und wenn es was Neues aufnimmt und wenn es gleichzeitig das Alte bewahrt.
Das hast du wieder schön gesagt.
Ja, das war jetzt das Wort zum Donnerstag. Nein, die heilige Lucia hat am 13. Dezember ihren Gedenktag, weil sie da gestorben sein soll nach langen Folterungen. Die ist dann als Christin eben auch hingerichtet worden. Und das Besondere ist, dass ihr Name Lucia kommt ja vom lateinischen Lux, das Licht. Lux Lucis, der Genitiv ist noch eher dem Lucia ähnlich. Also das bedeutet Licht, die Leuchtende, die Erleuchtete. Und bis zur gregorianischen Kalenderreform 1582 war der 13. Dezember der Tag der Wintersonnenwende, wo es also maximal dunkel war und wo es dann die Aussicht gegeben hat, dass es wieder heller wird, was jetzt bei uns der 21., manchmal 22. Dezember ist mit der Wintersonnenwende. So war das ja 10 Tage früher vorher, bevor der Gregor den Kalender verschoben hat. Das heißt, die Lucia, die Leuchtende, deutet gleichzeitig darauf hin, dass es wieder heller wird. Also das war einerseits ein Tag der Hoffnung und andererseits ein ganz beliebter Orakeltag und ein zweigesichtiger Tag, also ein janusköpfiger Tag, wo es einerseits dunkel war und andererseits dieser helle Aspekt der Zukunftshoffnung schon da war. Und deswegen gibt es also diese helle, leuchtende, mit Kerzen herumwandernde Lucia, die die Armen versorgt und Gutes tut, sowie diese skandinavische Lucia und auch diese Augenheilige. Und gleichzeitig haben sich düstere Figuren, die Schiri Lutz in der Oberpfalz zum Beispiel entwickelt, die als eine Schreckensfigur ist und die Kinder verfolgt und auch straft, auch in Südosteuropa am Balkan gibt es die strafende Lutz oder dann das Lutschall hat es dann auch geheißen, die also mit dem Kochlöffel hinter irgendwelchen ungezogenen Kindern her ist.
Also das mit der Strafe ist schon im Brauchtum sehr präsent. Wobei die Heiligen, weil du gerade gesagt hast, die sind alle schön, die schöne Lucia. Man sieht es ja wirklich mit diesem Lichterkranz, das ist eher aus Skandinavien. Die meisten weiblichen Heiligenfiguren sind wunderschön.
Zumindest die, die eben legendär und sehr frühchristlich sind, weil die ja, da weiß man gar nicht ganz sicher, ob die gelebt haben. Bei der Lucia gibt es auch wieder Hinweise darauf, dass sie tatsächlich gelebt hat, aber genauso viele Hinweise, dass es eine legendäre Figur ist. Und die sind natürlich in der Legende immer sehr schön, wunderbar, begehrenswert und so weiter. Und die werden natürlich verklärt. Das Ganze ist jetzt, 1800 Jahre her. Gleichzeitig, am gleichen Tag, am 13. Dezember, hat im Übrigen auch die heilige Ottilie ihren Namenstag.
Die müssen wir jetzt schnell noch unterbringen, die letzten 1,5 Minuten, weil du eine Tante Ottel gehabt hast.
Ottilie,
nach wem? Tante Ottilie. Nach welcher Heiligen ist die benannt worden?
Ottilie. Die Tante Ottilie ist nach der heiligen Ottilie benannt oder die heilige Odile. Im Französischen ist es die heilige Odile oder die Odilia im Lateinischen, die Schutzpatronin des Elsass ist und am Odilienberg im Elsass verehrt wird. Da soll sie nämlich blind zur Welt gekommen sein und dann durch die Taufe sehend geworden sein. Und das heißt, sie ist auch eine Augenheilige, weil man das mit dem sehend geworden sehr wörtlich genommen hat. Und außerdem ist es natürlich so, dass wenn sie auch als frühchristliche Heilige durch die Taufe sehend wird, dann muss man das so verstehen, dass sie dann die wahre Religion erkannt hat und Christin geworden ist. Die ist dann nach vielen Verwicklungen auch gestorben und am Odilienberg hat sie aber ein Kloster errichtet. Da gibt es auch eine heilige Quelle am Odilienberg, die Ottilienquelle. Auch bei uns hat es früher Ottilienquellen gegeben, nur ist es langsam in Vergessenheit geraten. Aber am 13. Dezember kann man an sie denken, da hat die Ottilie nämlich Namenstag.
Und ich bedanke mich für unseren Nikolausratsch. Dorothea Steinbacher bei mir zu Gast. Wir haben lange noch nicht alles untergekriegt, was in der Adventszeit an Brauchtum wichtig und interessant ist. Aber sie hat ein wunderbares Buch vor ein paar Jahren herausgebracht, das immer wieder schön zum Lesen und zum Nachblättern ist. Wenn's draußen finster wird, Bräuche und Legenden für die Winterzeit von Dorothea Steinbacher, erschienen im Kösel Verlag. Und ich danke dir, du musst jetzt heim zum Nikolaus backen.
Unbedingt.
Schön was. Schöner
Vielen Ratsch. Dank.
Dankeschön, dass du da warst.